Deutschlandfunk Sportgespräch.
Justice for George. Gleich mehrere Spieler in der Fußball-Bundesliga haben ihre Solidarität mit dem Afroamerikaner George Floyd bekundet, der vor knapp 2 Wochen getötet wurde in Minneapolis, als ein Polizist fast 9 Minuten mit seinem Knie auf seinen Hals drückte. Es sind Solidaritätsbekundungen, Justice for George, aber es sind auch Proteste gegen Rassismus und Diskriminierung und darüber wollen wir heute sprechen in unserem Sportgespräch. Am Mikrofon ist Matthias Friebe, schönen guten Abend. Und ich begrüße einen, der selbst mit Rassismus und Diskriminierung umgehen musste und immer noch muss. Gerald Asamoah. 43 Mal trug er das Trikot der deutschen Nationalmannschaft und ist heute Manager der U23-Mannschaft von Schalke 04 und Vereinsbotschafter in Gelsenkirchen. Guten Abend, Herr Asamoah.
Schönen guten Abend.
Hätten Sie sich da noch mehr Solidaritätsbekundungen gewünscht von den Spielern in der Bundesliga?
Erstmal finde ich aber sehr, sehr schön, dass die Jungs sich gewagt haben, was zu machen. Und ein Zeichen gesetzt haben. Und man hat ja davor die Tage gesehen, wie viele Spieler was gepostet haben. Aber auf dem Platz finde ich schön, dass sie die 3 Spieler oder 4 Spieler, die dabei waren, es gemacht haben.
Was bringen denn solche Gesten, solche öffentlichen Symbole?
Es bringt sehr vieles. Das Ziel ist einfach, eine erwachsene Person wirst du nie mehr ändern können. Aber junge Leute kannst du damit bewegen. Und als Junger hast du mal so ein Vorbild. Und wenn ein Vorbild ein Message raushaut, denkst du als Kind sehr, sehr viel nach. Und deswegen hoffe ich, dass die Jungs es verstehen, weil die Kinder sind in Zukunft und die Kinder müssen wir mitbewegen. Und daher finde ich es sehr, sehr schön, wenn Vorbilder solche Aktionen mittragen.
Hätte das Ganze noch mehr Gewicht bekommen, wenn das auch weiße Spieler gemacht hätten in der Bundesliga?
Ja, klar. Ich sag's ehrlich, das betrifft nicht nur die Schwarzen, das betrifft uns alle. Und wenn jemand die Meinung hat zu sagen, ey, so geht es nicht weiter, muss man sich auch positionieren. Und das war die Jahre davor leider eher sehr wenig, dass sehr, sehr viele Leute sich sehr, sehr zurückgehalten haben. Ich weiß aber auch, dass sehr, sehr viele Weiße, auch sehr, sehr viele Spieler sich jetzt nachher einsetzen. Aber wie gesagt, klar, man wünscht es immer. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass sehr viele Leute sich jetzt mit dem Thema sich beschäftigen. Und auch sagen, dass was richtig und was falsch ist. Und deswegen finde ich sehr, sehr schön, dass gewisse Leute was posten.
Vielleicht müssen wir, Herr Asamoah, erst nochmal die Begrifflichkeiten klären. Sie haben in einem Interview in der Zeit vor ein paar Jahren mal gesagt, Zitat, manche bevorzugen Farbiger, aber sie können mich einen Schwarzen nennen. Wir nennen euch ja auch Weiße, obwohl ihr nicht weiß seid. Zitat Ende. Würden Sie das heute immer noch so sagen?
Es ist ja... Wenn man euch weiß nennt, kann man uns auch schwarz. Ich sehe das vielleicht nicht als Beleidigung, sondern für mich, was ich sehe, ist einfach, dass wir akzeptieren werden müssen, dass wir dazugehören. Ob ich jetzt gelb bin oder hin und her, wir sind alle Menschen und das ist das Wichtigste. Es ist egal, was für eine Hautfarbe man trägt, sondern man muss den Partner, den Person, den man vor sich hat, versuchen zu respektieren. Und wenn man das bekommt, dann hat man sehr viel Schaden. Deswegen ist es mir egal, ob jemand mich jetzt als Schwarzer nennt oder als Farbiger, sondern Hauptsache, der Mensch respektiert mich als der Mensch, der vor einem steht. Und das ist mir wichtig.
Aber beginnt nicht Diskriminierung häufig schon über die Sprache?
Ja, schon. Es ist ja so, dass ich bin eher der lockere Typ. Ich kenne auch viele Freunde von mir, die das auch ein paar Sachen eher schlimmer sehen. Man muss zusehen, wie man halt so Sachen auch festmacht. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, Schwarzer sehe ich nicht als Beleidigung. Es gibt Bemerkungen von Menschen, diesen Alltagsrassismus, was öfter mal passiert, wo Leute gar nicht wahrnehmen, dass es wirklich diskriminierend ist. Aber deswegen muss man gewisse Leute halt darauf aufmerksam machen, dass sie sagen, ey, so sowas geht's nicht.
Machen Sie doch mal vielleicht direkt ein Beispiel. Was passiert im Alltag an Diskriminierung, ohne dass es derjenige, der es ausspricht, vielleicht sogar bemerkt?
Ja, es gibt viele, was man sagen. Das ist so dein Wetter, das musst du damit klarkommen.
Wenn es besonders heiß ist zum Beispiel.
Ja, so ist das, beispielsweise. Und wo man halt automatisch, okay, der ist hier aufgewachsen und ist schon deutsch. Und wenn dann solche Bemerkungen kommen, ist ja schon, es ist jetzt leicht hergegriffen. Es gibt noch schlimmere Sachen, aber darauf will ich ja nicht eingehen.
Inzwischen wird ja viel darüber diskutiert, auch über die Sprache und über die Begrifflichkeiten. Wir haben es ja schon angesprochen, auch in den sozialen Medien wird viel darüber diskutiert. Spüren Sie, dass sich da etwas wandelt, auch im Bewusstsein in der Gesellschaft?
Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich finde es sehr, sehr schön, dass jetzt Menschen sich damit beschäftigen. Ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die und dann irgendwann sagen, ich habe es nie gedacht, dass es so schlimm ist. Ob dem Wort war, ist klar, es ist mal so, dadurch, dass jetzt Sachen passieren, sind Leute sehr, sehr vorsichtig zu wissen, was kann ich überhaupt noch sagen? Ich sag, meine Person bin ich in der Hinsicht sehr, sehr locker zusammen, wenn jemand mir zu mir Farbe gesagt oder Schwarz sagt, habe ich kein Problem damit. Vielleicht deswegen ist das Problem, mich stört das nicht, vielleicht stört das vielleicht jemand anderen. Aber ich sehe das in Hinsicht so viele Sachen, solche Sachen sehr, sehr locker. Aber trotzdem, was ich vorhin sage, es ist einfach der Respekt der Mitmenschen gegenüber. Und wenn man halt den Mitmenschen, mit dem man zu tun hat, einfach Respekt entgegenbringt, dann kann man sehr, sehr viel damit bewegen.
Haben Sie zum Beispiel mit Weston McKennie jetzt schon Kontakt gehabt? Er war ja der Erste, der das am vergangenen Wochenende in der Bundesliga gemacht hat, der diese Armbinde getragen hat mit Justice for George und der ja bei Ihnen auf Schalke spielt. Haben Sie mit ihm schon gesprochen?
Bis jetzt nicht, aber ich habe den Aktion sehr, sehr gut gefunden. Ich fand auch seine Meinung sehr, sehr berechtigt und deswegen finde ich auch sehr, sehr gut, dass DFB auch eingeknickt hat und sagt, ey, nein, die Jungs werden nicht bestraft. Weil wenn daraus eine Strafe geworden wäre, weiß ich nicht, was da noch passiert wäre. Man kann nicht sagen, man soll sich bekennen, man soll dagegen kämpfen, dass kein Rassismus stattfindet. Und wenn die Jungs dann Zeichen zeigen, dass man halt solche Leute bestrafen sollte, und deswegen fand ich sehr, sehr schön, dass der DFB das nicht gemacht hat. Trotzdem finde ich sehr, sehr schön, dass die Jungs auch, wie ich vorhin gesagt habe, gewagt haben, auch positioniert zu bekennen und zu sagen, ey, wir kämpfen dagegen, wir wollen das nicht mehr haben und das ist wichtig.
Braucht man da auch heute, 2020, noch Mut zu, so eine Armbinde zu tragen oder wie Jadon Sancho von Borussia Dortmund das auf dem T-Shirt zu schreiben?
Erstmal finde ich sehr hart, überhaupt 2020 über so ein Thema überhaupt zu sprechen. Weil ich dachte, wir wären auf einem guten Weg, dass wir alle gleich sind. Aber im Nachhinein, solange es so ist, muss man dafür kämpfen. Und deswegen finde ich sehr gut, dass die Jungs mal Mut, weiß nicht, Mut muss man nicht haben, sondern man muss einfach langsam erkennen, dass wir alle dazugehören. Und deswegen rede ich mal sehr, sehr oft von Zivilcourage. Zivilcourage heißt, einem Mitmenschen mithelfen, Mitmenschen, der in Not ist, versuchen zu helfen. Und wenn wir das hinbekommen, erreicht man sehr, sehr viel. Und deswegen finde ich, was die Jungs gemacht haben, das ist halt das Chapeau, weil ich meine, die haben was gezeigt, die haben eine Position bekennen und das ist das Wichtigste, was man haben kann.
Eine gelbe Karte gab es trotzdem, zum Beispiel für das Trikot-Ausziehen von Jadon Sancho, aber jetzt keine Geldstrafe im Nachhinein. Hätten Sie Ihren Glauben an den deutschen Fußball und die Gerechtigkeit verloren, wenn das noch eine Strafe nach sich gezogen hätte?
Ja, dann wäre da die ganze Kampagne, was der DFB macht und tut, alles für einen Kass gewesen. Weil ich meine, wenn du setzt dich für was ein und Jungs gehen den Weg vor und du sagst, dafür kriegen wir eine Strafe. Ich meine, ich hätte es noch sogar schöner gefunden, wenn der Schiri selber für sich entschieden hätte, nee, ich finde die Aktion sehr gut, du kriegst keine gelbe Karte. Das hätte noch mehr bewegt. Aber wie gesagt, er macht seinen Job, verstehe ich vollkommen. Aber es hätte noch mehr Ansehen bekommen. Aber wenn der DFB das wirklich so durchgezogen hätte, dann hätte der DFB sehr, sehr, sehr viel verloren.
Aber wenn man sogar auf die gelbe Karte verzichtet hätte, dann müsste man ja wahrscheinlich, wenn man konsequent ist, auch alle anderen politischen Proteste zulassen, auch die, die einem vielleicht nicht so gut gefallen wie der Kampf gegen Rassismus.
Ja, aber jetzt mein Gegenwart, was gibt es denn noch?
Wir hatten zum Beispiel eine größere Debatte darüber, über den sehr umstrittenen Militärgruß, den die türkische Nationalmannschaft gezeigt hat. Auch da wurde viel drüber diskutiert und da hat man das längst nicht so gesehen.
Ja, aber ich meine, jetzt geht es um Menschenrechte, jetzt geht es darum, dass Leute diskriminiert werden, Leute werden anders gesehen, Leute werden schlecht behandelt und da muss man sagen, vielleicht rede ich ja nur so, weil ich vielleicht betroffen bin, aber ich sehe dahin, dass man, warum kämpft der DFB gegen Rassismus, weil Rassismus keinen Platz in Deutschland findet, sondern wir Menschen sind alle gleich, es ist egal, was für ein Hautfarbe man hat und deswegen finde ich, wenn Jungs sich dafür einsetzen, sollte man das auch sehr, sehr begrüßen.
Es hat ja dann im Endeffekt auch keine Strafe gegeben, was ja auch sehr großes positives Echo nach sich gezogen hat. Herr Asamoah, Sie sind 1999 zu Schalke gekommen und mit einigen Unterbrechungen bis heute da, haben 2001 Ihr erstes Länderspiel gemacht. Was hat sich in diesen 20 Jahren verändert, was das Thema Rassismus und Diskriminierung angeht?
Wenn wir jetzt 2020 noch über Rassismus reden, dann hat sich nicht sehr, sehr viel verändert. Ich habe damals, als ich meine Entscheidung getroffen habe, für Deutschland zu spielen, habe ich das gemacht, nicht weil ich irgendwie Nationalspieler werden wollte, sondern ich hätte auch für gerne spielen, sondern ich habe mich in ein Land sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich akzeptiert gefühlt. Ich habe meine Mitmenschen, mit denen ich eng war, haben mich alle mich akzeptiert, dass ich dazugehöre. Ich fühlte mich auch so und deshalb habe ich dafür entschieden. Aber es ist halt so, dass man immer das Gefühl hat, es wird besser, aber dann kommt immer irgendwas, was sich dann wieder zurückholt. Und das ist halt leider so. Und jetzt sind wir 2020. Und wenn man einfach sieht, was die letzten Tage und was jetzt alles passiert, dann weiß man schon, dass wir damit nicht viel erreicht haben.
Ich würde Ihnen gerne einen kleinen O-Ton vorspielen. Den hat Ihr früherer Nationalmannschaftskollege Patrick Ovomoyela gegeben, vor wenigen Tagen in der ARD. Hören wir vielleicht mal kurz rein. Okay.
Es schmerzt wahnsinnig zu wissen, dass du dir auf dem Platz zwar den Allerwertesten aufreißen kannst, für dieses Land eben, aber neben dem Platz nicht wirklich von allen akzeptiert wirst. Und das ist auch heute noch so, auf der ganzen Welt.
Haben Sie das auch so erlebt, Herr Asamoah? Im Nationaltrikot ist alles okay und außerhalb des Platzes dann eher nicht so?
Ja, ich habe identisch das erlebt. 2006 WM in Deutschland, Sommermärchen, wo man halt als deutsche Nationalmannschaft sehr, sehr erfolgreich war. Ich war Teil dieser Mannschaft und ich fühlte mich halt auch dazugehörig. Also die Leute haben mich angejubelt, ich war Asamoah dabei hin und so. Und dann hast du nach der WM hast du ein Spiel in Rostock und da bist du angefeindet von sehr vielen Leuten. Und das zeigt dir einfach, dass du dann auf einmal nicht mehr der Asamoah, der für das Land was gegeben hat, sondern du bist jetzt wieder der Gereit. Und das war bitter. Und das sind Sachen, die dich wieder irgendwo immer wieder zurückholen. Das sind auch Beispiele, wo du dann halt vor ein Diskothek nicht reinkommst, weil du halt vielleicht einen anderen Hautfarbe trägst, bis die dann erfahren, dass du Asamoah bist. Und das sind Sachen, die wirklich auch sehr, sehr dann wehtun.
Ist das heute noch so? Sind Sie auch heute noch im Alltag immer noch Diskriminierungen ausgesetzt?
Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das Glück ist, sondern wenn Leute dich erkennen, sind die eher anders zu dir, aber wenn die nicht erkennen, sind die sehr, sehr anders zu dir. Und das erkennt man schon sehr, sehr oft.
Wo sehen Sie die Ursachen? Tragen rassistische Gedanken oder Gedankenmuster zu viele Menschen, vielleicht sogar wir alle Menschen noch in uns?
Das will ich nicht pauschalisieren, aber ich sage einfach, dass ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Und ich habe auch riesen ein Problem damit, dass eher sehr oft über uns gesprochen wird, anstatt mit uns zu reden. Weil das Problem ist ja, keiner wird es erfinden, wie schmerzhaft das ist, ausgegrenzt zu werden. Und man kann vielleicht, ihr seid wehleidig, es tut so weh, es ist doch nicht so schlimm. Und deswegen muss man vielleicht auch mal mit den Menschen reden. Und das ist halt das Problem, solange man mit den Menschen nicht redet, zu wissen, ey, wie geht's euch damit in der Situation, wird man damit sehr, sehr viel erreichen. Und deswegen finde ich einen Dialog mal sehr, sehr gut zu wissen, ey, wie fühlt man sich, wenn man ausgegrenzt wird? Und wenn man da schon den Dialog stattfinden sollte, damit kann man auch sehr, sehr viel erreichen.
Was ist denn darauf Ihre Antwort, wenn Sie jemand fragt, wie ist das, ausgegrenzt zu sein?
Was ich sage, ist mal, diesen Schmerz kann ich dir nicht beschreiben. Das ist gleich so ein Schmerz. Beispiel, wenn eine Frau ein Kind bekommt, wird der Mann nie erfinden können, wie schmerzhaft das ist. Und das ist halt das Problem. Das ist ein Schmerz, was man einfach in sich trägt und auch nicht einfach wegdrängen kann.
Das heißt, wer Rassismus nicht selber an seinem eigenen Körper erlebt hat, der wird niemals wirklich nachvollziehen können, was es bedeutet.
So ist es. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ich höre immer, ja, ihr seid so wehleidig. Ja, das ist ja, ihr übertreibt doch, das ist doch kein Rassismus. Und es macht dich auch sehr, sehr empfindlich, weil du sehr, sehr viele negative Sachen entgegenbekommen hast. Und dann Leute, ey, das ist doch nicht so schlimm hin und her, aber es ist schlimm. Es ist schlimm, einfach allein dazustehen, allein zu stehen und alle sind gegen dich oder viele sind gegen dich und keiner kämpft für dich. Und das ist so ein Gefühl, wünsche ich kein Mensch.
Wie kann man das aber den Menschen nahe bringen, was es bedeutet und welche Ausmaße das auch haben kann?
Dass man sich einfach vielleicht mit den Thematik beschäftigt, dass man mit dem Mitmenschen, mit dem man zu tun hat, der vielleicht anders aussieht oder Homophobie, und dass man einfach mit den Leuten mal einen Dialog findet, dass man mit den Leuten redet, um halt dann die Leute mal zu verstehen, weil man kann einfach nicht sagen, ach, es ist so, denen geht's so gut hier, sondern man muss einfach fragen, ey, wie geht's hier? Wie ist es denn überhaupt hier in Deutschland? Und dass man halt einen Dialog schafft, dass man sich mit den Mitmenschen beschäftigt, zu verstehen, ey, jetzt verstehe ich dich. Weil wenn man sich nicht damit beschäftigt, wirst du nie rausbekommen, wie dein Partner oder der Person, der da ist, sich fühlt.
Sie sagen uns, es würde helfen, dass man das offen anspricht, dass man mit den Menschen redet, anstatt über sie zu reden, dass man das Thema offensiv angeht. Das macht man aber ja schon einige Jahre. Auch Sie werben da schon seit vielen Jahren für, machen Projekte in Schulen und trotzdem ändert sich nichts. Wann kommt der Punkt bei Ihnen, dass Sie sagen, es bringt nichts, das können wir nicht ändern?
Was heißt, es bringt nichts, sondern ich weiß nicht, wie viele Menschen man bekehren kann, aber ich sage es immer noch mal, mich geht es nicht um einen alten Herr, der was weiß ich, 50, 60 ist, um ihn zu bekehren, sondern mir geht es darum, junge Leute zu bekehren, junge Leute das zu erklären, dass wir alle gleich sind, weil die Zukunft liegt nicht in unserer Hand, sondern liegt in den jungen Leuten in der Hand und deswegen will ich einfach diese Leute aufklären, zu sagen, ey, wir sind alle gleich, weil ich sage ehrlich, ich habe drei Kinder und ich will nicht, dass meine drei Kinder das Gleiche durchleben, was ich durchlebt habe. Und deswegen ist es für mich enorm wichtig, in Schulen zu gehen, mit den Kindern zu reden, denen auch zu erklären, was wichtig ist im Leben und dass wir alle gleich sind. Das ist mir eher lieber, als mit engen älteren Personen zu reden, um ihnen zu sagen, ey, vielleicht sollst du mal vielleicht anders denken.
Welche Reaktionen bekommen Sie in den Schulen, wenn Sie dort erzählen und wenn Sie mit den Kindern darüber reden? Ist da nicht von Kindheit an sozusagen eigentlich ein Bewusstsein dafür da, dass sowieso alle Menschen gleich sind?
Ja, und das wundert mich ja. Es ist ja normal, du kriegst ja diesen Feedback, dass die Jungs verstehen. Dann wundert man sich, warum dann wird man, wenn die Jungen älter werden, dass sie jetzt anders ticken. Und deswegen muss man offensiv trotzdem damit. Also die Schulen, wo ich war, mit den Leuten, denen ich gesprochen habe, habe ich einfach einen sehr, sehr positiven Rückmeldung bekommen, wo die Menschen so denken wie wir alle. Und deswegen wundert man sich, wenn halt dann gewissen Aktionen schaffen, wo halt Menschen halt eher dann anders ticken, als was wir dann versuchen, die anderen Leute beizubringen.
Sie haben auch mal gesagt, Herr Asamoah, noch ein Zitat: Mich beruhigt, dass ich weiß, die Mehrheit denkt anders. Zweifeln Sie manchmal dran, dass die Mehrheit wirklich anders denkt?
Nein. Also ich bin ein Typ, der sehr, sehr positiv denkt. Und ich weiß ja, mit meinen Freundeskreis, mit meinen Leuten, wo ich bin, wie die Leute zu mir sind. Und ich glaube die Menschen auch so. Und deswegen sage ich immer noch, es ist so, dass die Mehrheit nicht so ticken, was wir entgegenbekommen. Deswegen ist es immer noch so, dass ich weiß, dass viele Leute anders denken als gewissen dumme Leuten.
Sie hören das Deutschlandfunk Sportgespräch heute mit Gerald Asamoah. Ich würde gerne noch mal auf den Fußball ein bisschen mit Ihnen zu sprechen kommen, Herr Asamoah. Sie sind seit über 20 Jahren bei Schalke 04. Haben Sie sich in den letzten Wochen und Monaten mal geschämt für Ihren Verein?
Was heißt geschämt? Nein, ich bin Schalker durch und durch. Es gibt gewisse Phasen, wo es nicht schön ist, aber trotzdem muss man halt dem Verein treu bleiben. Aber es ist halt eine gewisse Situation, wo man sagt, okay, was passiert hier? Und das Erlebnis habe ich gehabt, aber da habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel meinem Mann und dazu geschrieben und da habe ich, glaube ich, auch dann auch nicht viel dazu sagen.
Nur um allen, die uns zuhören, das noch einmal vor Augen zu rufen. Es geht um das Zitat des Aufsichtsratschefs von Clemens Tönnies, das als rassistisch eingestuft wurde. Da haben Sie damals gesagt, dass Ihnen das schon sehr wehtut, das zu hören. Ist das inzwischen für Sie ausgestanden?
Ich glaube, ich habe viel dazu gesagt. Ich bin ein Typ, der positiv denkt und ich sage es normal. Ich kenne Clemens und deswegen war ich sehr, sehr verwundert und sehr, sehr, sage ich schon. Und deswegen hat er mir wehgetan zu lesen, was dann gesagt wurde. Aber wie gesagt, ich will es jetzt nicht jetzt wieder hochpushen, sondern es ist ja so, ich habe dazu meine Meinung gesagt und das will ich auch beibehalten.
Sie haben auch zu einem anderen Fall Ihre Meinung gesagt, auf den würde ich Sie auch gerne ansprechen. Anfang dieses Jahres wurde der Hertha-Spieler Jordan Torunariga auf Schalke im Stadion rassistisch beleidigt. Damals haben Sie in einer Stellungnahme gesagt, Sie seien einfach nur angewidert davon.
Ja, ich habe das Wort angewidert benutzt, weil es auch auf Schalke passierte, weil ich einfach Teil dieser Familie bin und ich merke, die Menschen mir gegenüber sehr, sehr herzlich sind. Und deswegen war ich angewidert zu wissen, dass trotzdem in meinem, mein Zuhause sowas stattfinden kann. Und das hat mich gestört, das hat mich geärgert und deswegen habe ich das Wort auch benutzt.
Sind Fußballstadien auch ein Problem oder kommt uns das nur so vor, weil die Aufmerksamkeit für Fußball besonders hoch ist?
Aufmerksamkeit, klar, erstens, aber trotzdem ist es ein Problem. Ich versuche das ja ein bisschen hinzustellen. Es findet ein Fußballspiel statt. Es kommen viele Menschen dahin. Jeder will seine Mannschaft gewinnen sehen. Und so wie der Spieler auch versucht, auf dem Platz alles dafür zu tun, dass er das Spiel gewinnt. Der Fan, der auf der Tribüne steht, versucht auch alles. Aber öfter mal ist ja so, dass die Fans leider diesen Wortwahl, was sie dann wischen, halt falsch werden. Und deswegen rede ich mal sehr, sehr viel von Zivilcourage. Ich meine, es kann sein, dass jemand das sagt, aber für mich, ich erwarte, dass die Mitmenschen, die da rumstehen, und deswegen fand ich den Aktion in Münster sehr, sehr überragend.
Vielleicht erzählen Sie noch mal kurz, worum es da ging.
In Münster wurde ja ein Schwarzer wieder ausgegrenzt, wurden ausgepfiffen und haben dann die Zuschauer, die dabei sind, haben die Leute, die das gemacht haben, einfach bloßgestellt und die wurden halt rausgeführt. Das war ein Riesenzeichen, Kampf gegen Rassismus. Und das hätte ich einfach auch auf Schalke erwartet. Dass man, wenn jemand das sieht und ich sage, das ist mein Zuhause, da bin ich heimisch, ich bin akzeptiert. Und es kann nicht sein, dass die Leute mich akzeptieren, aber den anderen Schwarz- oder Farbigen nicht. Und das ist halt widerlich. Und das war mein Problem.
Ein Funktionär in den Niederlanden hat jetzt über seinen eigenen Verband gesagt, man sei dort insgesamt viel zu weiß aufgestellt im Verband. Sehen Sie das auch so?
Klar, es ist halt sehr, sehr schwierig und deswegen habe ich vorhin das erwähnt, zu sagen, die Leute reden über uns, aber die wissen gar nicht, wie wir uns fühlen. Und wenn man über Rassismus redet, muss man halt auch mit den gewissen Leuten reden. Und es kann jetzt nicht jemand, der noch nie dieses Erlebnis hatte, fühlen, wie Kampagne von Rassismus funktionieren muss. Sondern es muss Leute, die vielleicht reinkommen, die halt wissen, wie weh es tut. Und deswegen habe ich das vorhin auch erwähnt.
Das heißt, mangelnde Diversität in den Führungsstrukturen, in den Gremien und in den Verbänden ist durchaus ein Problem.
Ich glaube, wenn man halt offen für sehr viele Sachen wäre, vielleicht könnte man damit auch sehr, sehr viel erreichen.
sehr, sehr viel erreichen möchte man eigentlich mit vielen Kampagnen, die man immer wieder macht. Die gibt es von FIFA, die gibt es von UEFA, die gibt es vom DFB, das haben Sie angesprochen, Say No to Racism zum Beispiel. Haben Sie das Gefühl, die treffen den Kern oder die sind auch so ein bisschen daran vorbei und tatsächlich eher über und nicht mitgesprochen?
Ja, ich meine, Kampagne hin und her, ich finde es auch schön, dass man sich dafür einsetzt, aber die Frage ist ja, was hat man damit sehr, sehr viel erreicht, sondern wir sind immer noch 2020 und reden noch über Rassismus. Da sage ich wieder, es ist halt so, es muss ein Dialog stattfinden, es muss halt Workshops stattfinden, man muss mit den Leuten reden, man muss in den Amateurvereinen reingehen und auch mal die Erfahrung, was die Jungs da durchmachen, mit den Leuten muss man reden, weil in dem Profifußball kriegen wir sehr, sehr viel mit. Aber was in Amateurfußball passiert, das kriegen wir auch alles nicht mit. Und deswegen sage ich, Kampagne, Say No to Rassismus, ist auch hin und her. Aber man muss wirklich aktiv sein. Man muss auch sich mit der Sache angehen. Man muss sich damit der Sache beschäftigen und nicht einfach nur so, okay, wir machen Kampagne, um damit versuchen, irgendwas zu retten. Und da ist der Job nicht getan.
Wenn der Job noch nicht getan ist damit, dann verstehe ich Sie richtig, dann ist das ein Plädoyer dafür, dass man das zum Thema macht, auch wenn es keinen aktuellen traurigen Anlass gibt wie den von George Floyd.
Das ist es ja und Sie haben es mich auch sehr gut verstanden. Das Gefühl habe ich ja, wenn irgendwas passiert, tun wir was und wir reden darüber und dann ist ein paar Wochen, ein paar Tage vergangen, dann ist das wieder vergessen. Und damit erreichst du ja nicht viel, sondern du musst ja nachhaltig einen Plan haben, wie wollen wir diesen Thema angehen, was können wir tun, um diesen Thema wegzubekommen. Weil es reicht mir nicht, wenn jetzt Floyd George irgendwie umgebracht wurde und wir jetzt nach Tio machen und dann sagen wir, in ein halbes Jahr ist das Thema vergessen. Damit haben wir nicht viel erreicht. Und deswegen sage ich, Nachhaltigkeit ist das Beste, was man machen kann. Und das ist halt öfter mal das Problem, dass man, wenn was passiert, sind wir alle da, wir tun hin und her. Wie ist denn dann der Alltag? Der Alltag ist dann nicht mehr so da, was wir dann vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten gemacht haben.
Also lieber agieren statt reagieren.
So ist es.
Ich will Sie noch mal ganz allgemein fragen, wo fängt eigentlich für Sie Rassismus schon an?
Wo fängt Rassismus bei mir schon an? Ja, es ist... Rassismus fängt bei mir schon an, wenn man den Menschen, der vor sich nicht versucht, zu akzeptieren.
Das heißt, wenn man ein Vorurteil irgendeiner Art mit sich trägt, ob man es aussprechen kann oder nicht.
So ist es.
Wenn wir uns 2030 nochmal drüber unterhalten würden, über dieses Thema in 10 Jahren, sind wir dann einen Schritt weiter?
Ich wünsche mir und hoffe es mir.
Glauben Sie auch dran?
Boah, das ist hart. Also ich habe damals 2001, als ich dann für Deutschland gespielt habe, habe ich gehofft, dass wir irgendwann diese Zeit hier, wo wir sitzen, nehmen wir da über so ein Thema reden. Und jetzt stellen wir eine Frage. Also ich hoffe und wünsche es mir. Glaube ist sehr, sehr hart.
Was würden Sie sich überhaupt wünschen, wie es jetzt weitergeht in dieser Debatte, wo durch den Fall George Floyd eine enorme Aufmerksamkeit entstanden ist?
Erstmal, sag mal, ich freue mich sehr, dass jetzt Leute sich damit mit dem Thema beschäftigen. Das ist ja sehr, sehr schön, dass allein wenn ich diesen Zeichen... Wir sehen ja, dass Leute sehr, sehr viele Sachen posten. Leute gehen raus und kämpfen dafür. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Das ist schon das Glück, was wir haben, dass Leute sich damit beschäftigen. Junge Leute sehen das, was hier passiert. Ich hoffe nur, wie ich vorhin gesagt habe, dass es nicht nach ein paar Monaten wieder vergessen ist, sondern dass die Leute jetzt damit auch anders umgehen. Ich habe auch damals, auch jetzt als Corona anstand, habe ich gesagt, ich hoffe, dass die Menschen jetzt Zeit haben, sich über Gedanken zu machen, weil Corona war ein Thema. Corona war nicht so, ich treffe nur Weiße, sondern ich treffe alle. Und da hieß es einfach, wir müssen alle zusammenhalten, um diese Corona zu bekämpfen. Und da war es auch egal, ob man schwarz oder weiß war, sondern es war so, wir wollen diesen Coronavirus bekämpfen. Deswegen habe ich mal gehofft, okay, jetzt werden die Leute wach und sagen, ey, wir sind alle gleich. Sondern die Corona hat uns gezeigt, ist egal, was für ein Hausschrauber du hast, ist egal, wo du herkommst, ich treffe alle. Und das war mein Wunsch. Und deswegen hoffe ich auch, dass dadurch, was jetzt passiert ist in den USA, dass einfach Leute wach werden und halt nicht einfach so einfach wieder in den Alltag reingehen und sagen, das Leben geht so weiter.
Wenn Sie Corona ansprechen, will ich Sie gerne auch darauf ansprechen. Auch da haben wir Beispiele erlebt von Rassismus im Alltag, in dem nämlich viele Ressentiments geäußert wurden gegenüber asiatisch aussehenden Menschen. Wie erklären Sie sich sowas, dass das in allen Bereichen stattfindet?
Ja, das ist ja, das da kommt, und das sage ich ja, da reden wir jetzt nicht mehr über Schwarz, sondern wir reden ja über alle. Und das ist halt ein No-Go. Wo der Virus herkam, hin und her, das kann nur der liebe Gott weiß es. Aber wieder ein Leute schuldig zu machen, dass ihr schuld seid, das ist halt sehr, sehr falsch. Und das ist halt typisch dieser Alltag-Rassismus, wo man selber nicht merkt, dass es Rassismus ist. Und da sollte sich jeder mal Gedanken machen.
Sie haben sich jetzt eine halbe Stunde für uns Zeit genommen, um mit uns über das Thema Rassismus und Rassismusbekämpfung zu sprechen. Sie machen das seit vielen Jahren, Sie haben ein Buch geschrieben, Sie besuchen Schulen und Projekte. Werden Sie irgendwann müde, darüber zu reden? Werden Sie irgendwann genervt davon, darüber zu reden?
Man ist immer genervt, wenn man trotz diesen ganzen Einsätze, trotz den ganzen Kampf, wenn immer ein Vorfälle passieren, ist man einfach nur sauer und müde. Aber ich sage es normal. Ich habe das Glück, dass ich aus meinem Leben was machen dürfte. Ich habe Glück, dass Deutschland mich aufgenommen hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Deutschland mir das gegeben hat, was ich habe. Deswegen, aber trotz allen Dingen sage ich, es ist nicht zu Ende. Und ich will einfach diese negativen Sachen, was ich trotz mir entgegengebracht wurde, will ich einfach nicht, dass meine Kinder das Gleiche durchleben. Und deswegen gehe ich in Kampf und will immer dafür alles dafür tun, dass wir einfach ein angenehmes Leben in Deutschland haben sollten.
Der Fall George Floyd ist in den USA passiert, aber auch in Deutschland ist das Klima deutlich rauer geworden und es gibt viele, viele Übergriffe auch in den letzten Monaten und Jahren. Haben Sie manchmal ernsthafte Sorgen auch um die Zukunft Ihrer Kinder?
Ja klar, es ist halt klar, man macht sich Gedanken, wenn irgendwas passiert und man fragt sich, das kann doch nicht sein. Ich dachte, wir wären sehr, sehr weit, George Floyd vergessen, aber trotzdem sage ich, in Deutschland sind auch vorher Fälle passiert, wo ich sage, das kann nicht sein. Das ist halt der Kampf, wo ich sage, wir sind noch nicht fertig und deswegen tue ich alles dafür, dass wir irgendwann mal auch hinbekommen, dass nicht irgend so eine Aktion wie George Floyd immer in Deutschland passiert. Dafür kämpfen wir und deswegen hoffen wir, dass es sowas nicht in Deutschland passiert.
Was gibt Ihnen Hoffnung, dass das in Deutschland nicht passiert?
Hoffnung gibt es mir einfach, dass die Leute erstmal jetzt offen mit der Thematik umgehen. Die Leute, jetzt viele Leute gemerkt haben, dass es wirklich in Deutschland auch doch Rassismus gibt und hoffe, dass die Leute jetzt auch offen damit umgehen.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch mit Gerald Asamoah, dem Manager der Schalke U23 und früheren Nationalspieler. Wir haben uns über die Solidarität mit George Floyd und auch über den Kampf gegen Rassismus unterhalten. Danke Ihnen, Herr Asamoah, für dieses Gespräch, das es wie immer online nachzuhören gibt in unserer Audiothek-App und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Matthias Friebe, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao, ciao.